Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Herzlich willkommen bei Diagnose Zukunft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich bei mir Andreas Schneider-Adamek, CIO beim Städtischen Klinikum Braunschweig, einem der größten kommunalen Maximalversorger, die wir in Deutschland haben. Und wir sprechen heute über künstliche Intelligenz, wie das Ganze beim Klinikum Braunschweig anläuft und was man tun muss als Klinik in Deutschland, um KI von der Theorie in die Praxis zu kriegen. Lieber Andreas, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, Max. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Und lass uns doch direkt so starten. Stell uns doch vielleicht einmal kurz vor, was macht man eigentlich als CIO im Klinikum Braunschweig?
Ja, das mache ich gern. Ich bin verantwortlich für die digitale Infrastruktur des Unternehmens und wir bringen die Themen nach vorne, die uns bewegen in Richtung Digitalisierung. Ja, wir haben 4 Teams im Geschäftsbereich, die genau das umsetzen, was wir auf der Agenda haben. Das geht von Operation Security bis hin in die Anwendungsentwicklung. Wir administrieren klinische und administrative Systeme, sind roundabout 300 und kümmern uns eben auch um die Infrastruktur. Genau, das sind so die Themen, für die ich verantwortlich bin.
Ein Thema, was ja Kliniken in Deutschland in den letzten Jahren sehr umgetrieben hat und auch viel Kapazitäten gebunden, ist das ganze Thema Krankenhauszukunftsgesetz. Ja. Wie seid ihr da derzeit aufgestellt? Mhm. Seid ihr mittlerweile quasi am Ende angekommen oder habt ihr noch eine große Implementierungswelle vor euch? Und was mich natürlich im Kontext unseres Themas besonders interessieren würde, hast du das Gefühl, dass das KHZG eigentlich eine gute Grundlage für den nächsten Schritt mit KI geschaffen hat? Oder waren viele KHZG-Investments eigentlich vielleicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen, weil mit dieser KI-Welle man technologisch viele Sachen vielleicht auch heute ganz anders schon lösen würde?
Hm. Ja, also ich glaube, KHZG hat eben die Digitalisierung im Gesundheitswesen deutlich nach vorne gebracht. Die Projekte, die wir angegangen sind, sind zentrale, wichtige, große IT-Umsetzungsprojekte gewesen. Und die sind mittlerweile alle im Betrieb und wir sind teilweise noch im Rollout, aber ich würde sagen, zum großen Teil sind die auch alle im Live-Betrieb. Also beispielsweise, was haben wir gemacht? Wir haben eine neue Arzneimitteldokumentation, ein Arzneimitteltherapie-Informationssystem etabliert. Und insbesondere eben die Prüfungen zwischen Verordnung und eben den Parametern, die der Patient mitbringt, werden ja auch teilweise über Algorithmen geprüft, die in Richtung KI eben schon gesteuert werden. Und neben dem haben wir ein neues System für die Patientenlogistik eingeführt. Und für das Bettenmanagement und gerade im Bereich der Logistik ist, glaube ich, KI State of the Art gar nicht mehr wegzudenken. Ja, also die Prozesse, wann wird welcher Patient abgeholt und wann muss er seinen Zielort erreichen, das kannst du eben nur berechnen, wenn du dort eben IT einsetzt, die genau diese Logiken mittlerweile nutzt. Und ja, KHZG ist für uns eben ein Thema gewesen, was jetzt so gut wie abgeschlossen ist. Ende 25 ist da eigentlich der Cut. Das war ein tolles Förderprogramm, muss ich sagen, was uns wirklich, wirklich richtig nach vorne gebracht hat. Und ja, nach der Förderung ist vor der Förderung. Und jetzt beschäftigen wir uns eben mit den Themen, die eventuell über das KVVG ja angegangen werden sollen.
Dann erstmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu, dass A, das KHZG für euch wirklich ein Erfolg war und B, ihr das auch schon so gut abarbeiten konntet. Ich höre tatsächlich von vielen Kliniken, wir sind ja auch mit vielen im Gespräch, dass die Kapazitäten gerade komplett noch mit KHZG-Themen ausgelastet sind und es tatsächlich auch noch auf absehbare Zeit. Also viele scheinen da noch sehr stark mit der Implementierung der großen Projekte doch beschäftigt zu sein.
Also aus meiner Sicht, die große Herausforderung ist eben die, jetzt die KZG-Projekte in die Routine zu überführen. Und da muss ich sagen, sind wir auch noch nicht safe. Wir haben eben ein eigenes KZG-Implementierungsteam gehabt. Und dadurch, dass das Programm jetzt eben beendet wird, musst du schauen, wie kriegst du es jetzt in den Alltag transferiert. Und insbesondere in der Systemadministration dieser neuen Systeme müssen wir neue Kollegen haben, die das dann eben auch bewältigen. Ne? Und das ist sicherlich noch eine Herausforderung, die jetzt umgesetzt werden muss in den nächsten Wochen.
Und habt ihr mit dem KZG auch das ganze Thema Datenplattform, Interoperabilität irgendwie angehen können? Das ist ja eine Grundlage, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, sozusagen zu schauen, wie stelle ich mich eigentlich mit meiner Dateninfrastruktur intern auf? Viele Krankenhäuser haben zumindest versucht, in den Patientenportal für den Tatbestand manchmal noch so eine Interoperabilitätsplattform mit reinzuquetschen. Wie habt ihr euch bezüglich dieses Datenthemas da aufgestellt? Mhm.
Unabhängig vom KZG sind wir das Thema eigentlich schon vorher angegangen. Wir haben die gängigen klassischen Drehscheiben eben im Unternehmen, wie den Kommunikationsserver, der klassisch im Teil 7 Formate kommuniziert. Und dann eben vor dem Förderprogramm haben wir neue Verfahren eingeführt, die IAE-Fire-basiert dann eben diese Kommunikation gewährleisten. War so ein bisschen KZG-unabhängig eigentlich.
Und jetzt hat das KZG ja auch irgendwie einen starken regulatorischen Aspekt reingeworfen. Manche Krankenhäuser konnten damit die Strategie, die sie ohnehin hatten, gut unterstützen. Andere hatten vielleicht gar keine Strategie so richtig oder sind so ein bisschen davon abgebogen aufgrund dieser regulatorischen Anforderungen. Wie passt das Thema künstliche Intelligenz jetzt, wo das KZG vorbei ist, in eure Strategie? Oder was hat das für eine strategische Bedeutung für euch?
Also ganz egal, was wir machen an neuen Vorhaben, gibt es ja Leitmotive, die uns steuern. Und eins der wichtigsten Leitmotive für mich persönlich auch ist eben die künstliche Intelligenz. Und es gibt kein Produkt mehr, das wir neu einführen, wo wir genau hinschauen, was kann dieses Softwareprodukt im Bereich künstliche Intelligenz. Und für mich ist es mittlerweile eigentlich auch ein K.O.-Kriterium. Wenn die Software eben keine KI bedient, dann passt sie auch nicht für uns, ja. Und strategisch ist es eben so, dass wir natürlich genau schauen, was ist der Business Impact und wie hoch ist der Implementierungsaufwand für diese neuen Verfahren? Und das lenkt uns eben auch so ein bisschen dabei, welche Use Cases wir jetzt als erstes umsetzen und welche wir auf der Timeline eben ein bisschen nach hinten schieben.
Wenn wir jetzt über sozusagen KI sprechen, man läuft bei dem Thema zwangsläufig, weil jeder ist ja auch irgendwie implementiert, manchmal so ein bisschen in die Thematik rein, KI zum Selbstzweck. Wo zieht ihr da sozusagen den Strich und was sind die Mehrwerte dieser Technologie, die ihr ganz konkret auch sucht für die Anwendung im Krankenhaus?
Also wir haben uns mit dem klinischen Personal und eben den Administratoren zusammengesetzt im Workshop und haben überlegt, welche KI-Potenziale wollen wir eigentlich im Unternehmen heben und haben so 5 größere Handlungsfelder skizziert. Und vielleicht zähle ich die einfach mal auf. Ne? Das ist eins eben die Diagnostik und die Befundung. Sicherlich ein Riesenbereich, insbesondere für die Medizin. Dann haben wir den klassischen Verwaltungs- und administrativen Bereich. Gibt's Hunderte von Verfahren, die immer wiederholt laufen, die man gut automatisieren kann, aus meiner Sicht. Wir haben den Bereich Robotik, sind wir in Braunschweig, gerade aktuell, also Richtung Da Vinci, noch nicht so weit, werden das Thema jetzt aber angehen, ist gefixt und wird in 26 eben auch umgesetzt werden, voraussichtlich umgesetzt werden. Genau, die Vorhersage, wieder auch im Bereich der Patientensicherheit. Ganz wichtiges Thema. Und das 5. müsste ich jetzt mal nachgucken.
Schau gerne nach und dann können wir das einfach
Genau. Auf jeden Fall haben wir diese 5 KI-Handlungsfelder so weit besprochen, dass wir ja bestimmte Use Cases jetzt für diese Handlungsfelder definiert haben. Es sind 43 an der Zahl. Und die haben wir dann nochmal eingeordnet in ja diese low-hanging fruits. Was können wir jetzt relativ schnell umsetzen? Und was braucht einfach ein bisschen Zeit, um es entweder infrastrukturell oder eben auch prozessual in den Klinikbetrieb zu bringen?
Ein Thema, was ja sehr niedrigschwellig ist, was viele zuerst mit angehen, ist das ganze Thema Sprachdokumentation. Mhm. Nicht unbedingt sozusagen im Bereich der Diktatsoftware, wie man das ja eigentlich vor dieser, ich sag mal, neuen KI-Ära schon im Krankenhaus kannte, im ärztlichen Bereich vor allem, sondern auch mit diesen sogenannten Ambient AI Scribes. Ist das ein Thema, was ihr da auch mit eingeordnet habt?
Also das Thema Spracherkennung beschäftigt uns auch schon seit einer ganzen Zeit. Wir kommen natürlich aus der klassischen Diktatschiene, haben dann eben die Spracherkennung eingeführt und alle unsere Ärzte haben benutzerbezogene Spracherkennungslizenzen im Einsatz und das ist mittlerweile auch gelebter Alltag. Besonderheit bei uns war, dass wir eben auch über KZG unseren Pflegekräften eine Spracherkennungslizenz zur Verfügung gestellt haben. Und da muss ich sagen, ist der Nutzungsgrad nicht so hoch, wie ich ihn erwartet hätte, weil Pflegekräfte in der Regel eben sehr strukturiert in der EPA-Dokumentation, also in dieser elektronischen Prozessdokumentation für die Pflege dokumentieren, wo du mit Spracherkennung, wenn die Spracherkennung eben das Programm nicht richtig steuert, nicht so richtig vorwärts kommst. Ne? Ich glaube, so in Übergabeberichten, in Verlaufsdokumenten, da funktioniert das gut im Pflegebereich, aber eben alles andere ist eher noch nicht so ausgeprägt, dass man da richtig gut unterstützen kann. Im medizinischen Bereich, im ärztlichen Bereich ist das ganz anders. Ne? Also da kann ich mir die Spracherkennung auch nicht mehr wegdenken. Wir sind noch nicht so weit, dass die Spracherkennung eben Gespräche mithört und sie später transkribiert. Das funktioniert noch nicht. Es gibt ja aber Lösungen mittlerweile, die zum Einsatz kommen können. Und wir haben von euch das Recare Predict und Voice ja kurz vor dem Go-Live. Und da bin ich schon sehr drauf gespannt, wie sich das dann eben für den Sozialdienst auch bei uns anfühlt. Ja. Und ich gehe davon aus, dass künftig eben Gespräche zwischen Arzt und Patient, die KI hört mir zu und dann wird eben die Anamnese, der Befund, was auch immer, durch die KI vorgeschlagen.
Ich glaube auch gerade bei diesen Ambient sozusagen AI-Scribe-Geschichten kann man sich eigentlich sehr schön ausmalen, wie der Prozess der Zukunft dann aussehen würde. Und die Herausforderung ist einfach, das Ganze jetzt Step-by-Step in den klinischen Prozess irgendwie mit den richtigen Lösungen zu kriegen.
Ja. Ja. Ich glaube, die ärztlichen Kollegen, die erwarten das auch. Ja. Ja? Also die fragen nach, wann ist es soweit, wann können wir damit arbeiten? Und ich kann es im Moment noch nicht zur Verfügung stellen.
Ja.
Deswegen, also das ist sicherlich ein Thema, was sehr, sehr schnell auch unheimliche Potenziale heben wird, ja.
Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich das, also für mich einer der Hauptgründe, warum ich so stark an den Impact von künstlicher Intelligenz im Krankenhaus oder im Gesundheitswesen generell glaube, weil wir irgendwie jahrelang gebeutelt waren von sozusagen Digitalisierung, in Anführungsstrichen, die eigentlich manuelle Prozesse einfach nur digitalisiert hat aufgrund der Limitierung dieser alten Legacy-Systeme oder die einfach primär Regulatorik umgesetzt hat und damit eigentlich, auch wenn es digital war, irgendwie zu mehr Aufwänden geführt hat.
Absolut, ja.
Und hier haben wir eine Technologie, die zum ersten Mal wirklich aus der Natur der Technik heraus wirklich massive Entlastungen für das Personal bringen kann.
Ja, sehe ich hundertprozentig genauso. Viele Digitalisierungsprojekte, die wir in der Vergangenheit umgesetzt haben, sind genau das gewesen, was du gesagt hast. Ja, trotz der ganzen Technik und den Verfahren ist es meistens immer ein erhöhter Aufwand für die klinischen Mitarbeitenden gewesen. Und so diese ersten Effekte, wo ich sage, Mensch, das bringt die Leute im Prozess jetzt wirklich nach vorne, sind genau die jetzt auf uns zukommen. Und also vielleicht ein anderes Beispiel, aber wo ich denke, das hat auch auf jeden Fall den Dokumentationsprozess vereinfacht, ist diese klassische Charting-Dokumentation, wo du halt deine Fieberkurve hast und wo du für den Patienten eben deine Vitalwerte misst. Und die werden mittlerweile dann eben elektronisch übergeben in die Kurve rein, werden von wem auch immer dann eben bestätigt und du brauchst eigentlich gar nichts mehr machen. Ne? Der Automat misst und es wird zum Patienten zugeordnet und dann hast du es in deiner elektronischen Patientenakte stehen. Da musst du nicht mehr viel machen. Du hast keine Tastatur und hast halt deine Dokumentation erledigt. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche mit der Spracherkennung. Das wird uns, also es wird ein Meilenstein sein in der klinischen Dokumentation.
Jetzt ist ein Aspekt, der im Krankenhaus ja immer wichtig ist, auch das Pricing von Software. Mhm. Ich kenne das ja selber sozusagen, es gibt einfach limitierte IT-Budgets. Mhm. Gleichzeitig sind KI-Anwendungen manchmal deutlich teurer, auch aufgrund der Rechenleistung, die dafür notwendig ist, als herkömmliche Software as a Service in Anführungsstrichen. Seht ihr da, also erstmal, dass sich das wirklich im Angebot klinischer Lösungen auch so manifestiert in unserem Markt? Und B, wie geht ihr damit um? Also seid ihr bereit, bei diesen Lösungen dann höhere Vorab-Investments zu tätigen? Oder sagt ihr, ihr habt ein bestimmtes Vorgehen, um da risikoadaptiert das Ganze zu prüfen, ob der Mehrwert wirklich rüberkommt, der dann ja auch höher sein sollte?
Mhm. Also schwieriges Thema. Unser Haus hat einen extrem hohen finanziellen Druck aktuell und natürlich wird da sehr genau geschaut, wofür wir das Geld eben ausgeben. Es funktioniert halt immer gut, wenn man schon Berechnungen durchführt, wann sich sowas amortisiert. Das ist schwierig bei dem Einsatz von Softwareprodukten, aber nicht unmöglich. Und ich habe ein grundsätzliches Problem eben damit, dass sich die Miet- bzw. Kaufmodelle von Softwareprodukten komplett ändern. Ja, bisher war es ja klassisch so, wir haben Softwarelizenzen erworben. Das ging in den investiven Bereich. Wir konnten das abschreiben und dann war das eben über die Finanzierung ein ganz gutes Thema. Mittlerweile geht alles in den Aufwand, weil wir mieten ja eigentlich nur noch die Produkte. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Kriterium künftig auch für die Krankenhausfinanzierung. Ja, da wird es Verschiebungen geben im signifikanten Bereich. Und das sind Millionenbeträge, die da bewegt werden, eben vom Invest in den Aufwand. Und das hat massivste Auswirkungen auf die Krankenhausfinanzierung.
Glaubt ihr, dass man mit dem KHVVG da für die nächsten paar Jahre zumindest noch mal ein bisschen gegensteuern kann?
Ja, also insbesondere in den Fördertatbeständen, die jetzt eben im Rahmen des Transformationsfonds ausgerufen wurden, glaube ich schon, dass man da wieder auch die Refinanzierung ganz gut sichern kann. Wir haben jetzt 6 Projekte nur im Bereich IT und Medizintechnik skizziert, die über das KVVG beantragt werden. Und das sind auch nennenswerte Volumen, die wir da beantragen, insbesondere im Fördertatbestand Telemedizin, also ein telemedizinisches Netzwerk im Bereich der Intensivmedizin wollen wir unterstützen. Wir machen das mit den Kollegen in der Medizinischen Hochschule Hannover schon im neonatologischen Bereich und haben Kameraroboterwagen, die praktisch den Patienten, also den Arzt und den Patienten filmen und dann eben der Konsiliar, der vielleicht in Hannover sitzt oder wir konsiliarisch eben für andere Kliniken tätig sind, dann Behandlung oder die Untersuchung des Kindes in dem Fall fokussiert und wir uns austauschen. Und das wollen wir eben für die Erwachsenenmedizin auch umsetzen und das werden wir hoffentlich gefördert bekommen. Ja, und Robotik ist ein Thema, was wir über KVVG fördern lassen wollen und eben auch noch andere Themen.
Bei Robotik fand ich ganz spannend, wenn du mich vor 3 Jahren gefragt hättest, dann, also mal abgesehen von den OP-Robotern, die schon relativ etabliert sind, wenn auch nicht ganz unumstritten manchmal, hätte ich gesagt, es ist eher ein Thema, was jetzt nicht kurzfristig explodiert in der wirklichen Entlastung von Personal. Jetzt haben wir aber durch die Entwicklung von KI auch in der Robotik wahnsinnige Fortschritte auf einmal, wo man wirklich humanoide Roboter im Endeffekt mit wahnsinnig schnellen Weiterentwicklungen sieht, weil einfach das Training stark beschleunigt werden kann, weil durch KI physische Welten simuliert werden, mit denen dann die Roboter wieder trainiert werden können, ohne dass sie diese Handgriffe in der Realität durchführen müssen. Siehst du da Potenzial, dass in den nächsten Jahren vielleicht das doch nochmal disruptiver wird mit diesen neuen Robotikmodellen?
Also ich kann es mir gut vorstellen, ja, wie schnell das gehen wird, kann ich im Moment noch nicht so richtig einschätzen, aber warum nicht? Also ich meine, mittlerweile im Restaurant hast du auch Roboter, die dir die Tabletts wieder abnehmen und zurückräumen, und das Gleiche könnte es ja eben bei der Menüversorgung auch im Klinikalltag geben. Also insbesondere diese ganzen logistischen Prozesse, denke ich, haben hohes Potenzial, eben mit Robotik im Krankenhausbetrieb unterstützt zu werden. Also wir bauen gerade in Braunschweig ein interdisziplinäres Diagnose- und Analysezentrum, wo wir unsere gesamten Laborverfahren eben zentral verorten, also von der klinischen Chemie über die Transfusionsmedizin, Mikrobiologie, auch das Institut für Pathologie wird da Einzug halten, und die Proben aus unseren beiden Krankenhausstandorten müssen ja irgendwie dahin gebracht werden. Das wird jetzt erstmal per Fahrzeug sein, aber künftig kann ich mir schon gut vorstellen, dass eben aus dem Krankenhausbereich eine Drohne in dieses Zentrum fliegt und dann eben diese Laborprobe dort hin verbringt und sie analysiert werden können. Und ich denke so gerade im logistischen Bereich, das sind schon Prozesse, die auf jeden Fall mit Robotik sehr schnell unterstützt werden können. Ob ja diese humanoiden Roboter irgendwann am Patienten tatsächlich uns Arbeiten abnehmen. Das wird kommen, glaube ich schon, aber das wird vielleicht noch ein bisschen dauern.
Kleiner Sprung zurück zu Software.
Ja.
Ich habe neulich gelesen von dem Wort Shadow AI oder Schatten-KI. Ist wohl Neudeutsch für das Phänomen, dass so wie früher sozusagen Personal oder einfach Menschen generell WhatsApp privat im Berufskontext genutzt haben, jetzt ChatGPT und Co. privat im Berufskontext machen.
Ja. Ja.
Gerade auch im Bereich der Ärzteschaft zum Beispiel. Ist das ein Problem, sozusagen, was ihr aktiv bei euch beobachtet, und wie geht ihr damit um?
Ja, also auf jeden Fall ein Problem. Ich persönlich gehe davon aus, dass wenn ich 10 Mitarbeitende frage, nutzt ihr ChatGPT, werden zumindest im administrativen Bereich 9 sagen ja, und das täglich mehrmals. Und da haben wir natürlich, wenn sensible Daten eben bearbeitet werden, schon ein Problem. Ja, das können wir so nicht legitimieren, und wir haben jetzt eben, sind wir gerade in der Erarbeitung eines privaten GPTs bei uns in der Klinik, und das wollen wir so schnell wie möglich. Das hat im Moment die höchste Priorität bei den Use Cases, das unseren Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen. Und ich denke, dass, wenn es dann legitimiert wird, eben auch der Wechsel von dieser offenen, freien Variante auf dem privaten Device eben hin wieder, also wir geben es ja nicht frei auf den Institut-Devices, aber sie nutzen es halt auf ihren privaten, und das kannst du ja auch nicht verhindern. Das ist genauso wie mit dem Messenger von WhatsApp. Wir wissen, dass der eingesetzt wird bei uns, haben jetzt aber eben auch eine Variante gefunden, wo wir sagen, das wird der neue Klinik-Messenger für uns werden. Ja, und da stehen wir auch kurz vorm Go-Live. Das werden wir unternehmensweit anbieten. Und dann dürfen eben Patienten Informationen auch intersektoral über diesen Messenger kommuniziert werden. Ja, also ich glaube, die Unternehmen, die Krankenhäuser müssen Lösungen anbieten, damit die Verfahren eben datenschutzkonform und sicherheitskonform angewendet werden können. weil sonst suchen sie sich Alternativen und das kann nicht im Interesse der Versorgung sein.
Wenn ihr sagt, ihr baut einen internen sozusagen LLM-Assistenten auf, kannst du illustrieren, was für einen technologischen Weg ihr da geht? Setzt ihr da auf ein Open-Source-Modell, was ihr selber hostet? Macht ihr das in der Cloud? Kauft ihr eine Lösung zu? Was würdest du da vielleicht auch anderen Kliniken empfehlen?
Also vielleicht grundsätzlich in Bezug auf Cloud. Wir verfolgen schon seit, ich würde sagen, 2 bis 3 Jahren einen Cloud-First-Ansatz. Wir haben eine Kooperation mit Microsoft. Viele Themen sind bei uns in der Azure Cloud gehostet, gut skalierbar aus meiner Sicht und funktioniert ganz gut. Wir stehen jetzt kurz vorm Proof of Concept, ob wir unsere gesamte VMware-Landschaft in die Cloud verlagern. Mit dem Thema gehen wir aus meiner Sicht relativ offensiv auch um und das, was geht, versuchen wir auch in Cloud-Anwendungen, in Cloud-Hosting eben zu verschieben. Bei der Entwicklung von KI-Anwendungen nutzen wir das N8N-Modell und da sind meine Spezialisten eben im KI-Bereich dabei, genau diese Anwendungen da jetzt eben zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
Da haben wir gleich einen tollen natürlichen Übergang zu eigentlich einem der Gründe, wie ich auch nochmal auf dich aufmerksam geworden bin. Mhm. Und zwar hatte ich gesehen auf LinkedIn, dass ihr ganz speziell auch KI-bezogene Stellenprofile ausschreibt und sozusagen in eure Organisation eingliedert. Mhm. Kannst du uns da mal beschreiben, wie deine Strategie ist bezüglich eures Organisationsdesigns?
Genau, also neben diesen 4 klassischen Teams, die ich zum Anfang schon kurz erwähnt habe, ist es eben so, dass ich KI als Querschnittsfunktion eben in alle Teams einziehen möchte. Und wir haben jetzt zu Anfang August die sogenannte Stabstelle für künstliche Intelligenz und Automatisierung installiert. Ich habe im Team einen Kollegen, der für das Thema brennt und da bin ich total happy drüber. Liebe Grüße an Christian, ich muss es erwähnen. Der bringt das Thema, also er bündelt es in meinem Geschäftsbereich, legt die strategischen Dinge fest, die am Ende des Jahres eben in unserer KI-Strategie verfestigt werden sollen. Und neben dieser Stabstelle werden weitere Kollegen eben hinzugezogen, entweder anlassbezogen oder aber, wenn man an die regulatorischen Aspekte denkt, gibt es jemanden wie einen AI-Officer, der eben diese regulatorischen Aspekte dann künftig bearbeiten wird.
Regulatorische Aspekte ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben gerade die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die meisten Kliniken noch mit den Themen AI Act, wie baue ich eigentlich meine Governance auf, sozusagen um KI-Anwendung herum, noch ganz, ganz am Anfang stehen oder ehrlicherweise vielleicht noch nicht mal angefangen haben, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Mhm. Wie geht ihr an das Thema ran und was würdest du anderen empfehlen, wie man sich dem am effizientesten nähert?
Also da gibt es noch keine klaren Vorgaben, wie KI-Anwendungen eben in den Betrieb gehen. Wir haben jeden Use Case, den wir heben wollen, bewertet und also Kosten, Nutzen, wer ist beteiligt, wie lange wird das dauern und welche regulatorischen Aspekte müssen wir berücksichtigen. Und dieser AI-Officer soll letztendlich dann prüfen, analog zum Datenschutz oder zum Informationssicherheitsbeauftragten, ob das den Regularien entspricht, die dann eben auch auf uns zukommen. Ja. Es gibt, glaube ich, aktuell ja nicht die klaren Vorgaben, an denen wir uns orientieren können. Das ist ja alles noch so ein bisschen in der Findungsphase.
Ja.
Aber wir gehen davon aus, dass das auch jetzt demnächst dann so sein wird. Und genau, der Kollege, der sich dann eben darum kümmert, das ist so ein Couple aus meiner Sicht, eben der Kollege, der die Programme nach vorne bringt und der eben diese regulatorischen Aspekte berücksichtigt, die müssen gematcht werden und da muss es irgendwie ein Governance Board geben, wo dann auch aus Betriebsleitungssicht nochmal entschieden wird, das machen wir jetzt oder machen wir nicht. Auch die ethischen Aspekte müssen ja berücksichtigt werden.
Jetzt hattest du bei den Bereichen, die euch umtreiben, da haben wir einmal sozusagen medizinische dabei, wenn wir an Diagnostik denken, wo, ich sag mal jetzt typisch überspitzt, das mal um Leben oder Tod vielleicht auch gehen kann, im krassesten Fall, und eher administrative Themen. Geht ihr von der Bewertung da unterschiedlich ran?
Na, also wie gesagt, wir gucken also, wie hilfreich ist das fürs Unternehmen und wie aufwendig ist es zu implementieren. Und irgendwie werden die Anwendungen dann eben eingestuft, und im Moment kümmern wir uns tatsächlich um die, die einen hohen Impact haben und wenig aufwendig sind. Also Entwicklung eines SKBS, AI, Chatbots, eines GPTs, das sind so die Dinge, die im Fokus stehen. Und im medizinischen Bereich ist es dann eher Unterstützung, Arztbriefschreibung, Befunderstellung. Ja. Auch das geht relativ schnell mittlerweile. Ja. Und die Potenziale wollen wir jetzt so schnell wie möglich heben.
Ja. Heißt also, sozusagen hohes Risiko heißt ja irgendwie auch ein hoher Aufwand, damit umzugehen und dieses Risiko zu handhaben, würde bei euch dann im Aufwand wahrscheinlich erstmal nach hinten rutschen.
Genau, ja.
Könnt ihr mit den ersten Versuchen, die ihr gemacht habt, schon was sagen zu echten, also zu wahrgenommenen Mehrwerten in der Praxis?
Naja, also wir haben natürlich die kommerziellen KI-Anwendungen im Einsatz im Bereich der Bildverarbeitung, also jetzt auch bei der Diagnostik im Bereich Schlaganfall und auch im Bereich unseres Instituts für Röntgendiagnostik. Ich glaube, das sind Anwendungen, die sind jetzt seit 1-2 Jahren auch etabliert, die laufen gut, da wird der Radiologe oder der Neurologe eben gut unterstützt. Und ich glaube, das ist aus dem Alltag auch gar nicht mehr wegzudenken. Und das, was jetzt gerade auf der Roadmap steht, das kann ich noch nicht so richtig beurteilen, welche Effekte das haben wird. Ja, also insbesondere eben, wir wollen ChatGPT eben nutzen für unsere Service-Desk-Bereiche, so dass wir 24/7 praktisch auch die Dinge bearbeiten können. Und kann mir vorstellen oder ich erwarte auch, dass da schnell die entsprechenden Effekte erzielt werden.
Was ich jetzt noch ganz spannend fand, du hast vorhin ja auch schon selber angesprochen, ihr macht mit N8N sozusagen eigene Sachen. Ganz traditionell ist ja das Krankenhaus als Institution eher ein Käufer von Software, als jemand, der selbst Lösungen für sich intern entwickelt. Hast du das Gefühl, das verändert sich gerade mit den Möglichkeiten im KI-Bereich, weil manche Sachen ja doch deutlich niedrigschwelliger möglich werden?
Ja, also bin ich von überzeugt, und ich finde es auch toll, dass meine Branche eben sich dem Thema stellt und sagt, okay, das ist jetzt was, wo wir auch selbst Hand anlegen können und Dinge eben entwickelt, wo du keine Programmiersprache erlernt haben musst, um bestimmte Algorithmen dann eben so zu etablieren, dass sie hilfreich sind.
Und hast du das Gefühl, dass das bei dem Personal bei euch auch gut ankommt?
Naja, kann ich im Moment noch nicht so richtig beurteilen, weil wir sind da ja schon noch relativ am Anfang, aber ich gehe davon aus, dass das sehr gut ankommen wird, ja.
Eigentlich ist es ja auch ein schönes Empowerment, wenn man selber in die Lage versetzt wird, was aufzubauen, was dann auch in der eigenen Organisation genutzt wird.
Absolut. Also ich war überrascht über auch das Interesse an dem, was wir da jetzt vorhaben. Das sind alles hoch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, die Medizininformatik oder Wirtschaftsinformatik studiert haben und jetzt aber eben auch nochmal ein neues Feld sehen, was ihnen einfach auch Spaß macht. Ne? Und ich glaube schon, dass wir da tolle Sachen entwickeln können. Und in meinem Zielbild sieht es halt so aus, dass man diese Anwendung dann eben nicht nur im SKBS anwendet, im besten Fall vielleicht dann auch im Konzern, also in der Stadt Braunschweig. Wir sind da relativ gut vernetzt, tauschen uns eben auch mit den anderen Gesellschaften aus. Die sind auch alle unterwegs, haben alle begonnen, im Bereich der KI eben Anwendungen zu entwickeln. Und ich glaube, das muss nicht jeder vielleicht für sich machen. Da gibt es sicherlich Synergien, die man im Netzwerk gut austauschen kann. Und das haben wir jetzt auch installiert. Wir treffen uns mit den Interessierten, es sind drei Gesellschaften in Braunschweig, regelmäßig und tauschen uns eben zu diesen Entwicklungen auch aus.
Ich selber glaube tatsächlich auch, dass, also auch in den anderen großen Personalbereichen des Klinikums, dass die Möglichkeit hat, dem Fachkräftemangel nochmal auf eine ganz Absolut. Andere Art und Weise entgegenzuwirken. Also nicht nur durch die direkte Entlastung, sondern auch, weil durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, wenn man das wirklich gut eingeführt bekommt, die Leute einfach wieder eine ganz andere Lust an dem Job auch entwickeln können.
Ja.
Also ich hatte hier auch mal den Fabio Schmidberger, den Gründer von Voice. Mhm. Voice macht eine Sprachdokumentation für ambulante, stationäre Einrichtungen, vor allem, da nutzen das mittlerweile über 50.000 Pflegekräfte. Mhm. Die gehen jetzt auch ins Krankenhaus.
Ja. Stark.
Und da gibt es super viele User-Stories, wo die Leute wirklich sagen, also die Einrichtung, ich habe auf einmal keine Personalprobleme mehr, weil Pflegekräfte sich mittlerweile bei mir bewerben, weil wir diesen Prozess so toll gelöst haben, weil dadurch einfach so ein großer Stressfaktor bei der pflegerischen Arbeit wegfällt.
Ja.
Und ich finde, es macht doch irgendwie in so einer allgemein eher düsteren Situation im Gesundheitswesen mit demografischem Wandel und allem, was auf uns zukommt.
Absolut. Ich glaube, wer sich dem Thema verschließt, ist falsch unterwegs und wird auf jeden Fall im Vergleich zu Mitbewerbern benachteiligt werden. Das Thema muss aufgegriffen werden. Es muss jetzt aktiv bearbeitet werden. Und also ich habe den Eindruck, dass wir das ganz gut im Moment auf den Weg bringen. Weiß noch nicht so richtig, wie es sich tatsächlich entwickeln wird, aber das ist genau das. Ne? Und wenn du sagst, im Bereich des Personalmanagements, diese ganzen prädiktiven Dinge in der Vorhersage, in der Personalsteuerung, alles das, was künftig möglich sein wird, sind ja enorme Potenziale. Und ich glaube, wenn Häuser sich eben so organisieren, dass sie diese Techniken nutzen, dann werden sie auch kein Problem haben mit dem Nachwuchs. Da bin ich mir sehr sicher.
Also ich kann dir auf jeden Fall auch schon mal das Feedback geben. So im Vergleich mit anderen Häusern, mit denen ich bisher gesprochen habe, seid ihr da, glaube ich, auf jeden Fall vorn mit dabei. Und ich finde es super cool, wie du das auch strategisch so hoch aufhängst. Weil ich glaube, zum Schluss ist es genau, wie du es in deinem letzten Statement gerade gesagt hast, wenn in einer Region sich das so entwickelt, dass ein paar Häuser diese wirklich großen Painpoints in den Prozessen für das Personal top gelöst bekommen, weil eben keine schriftliche Dokumentation mehr notwendig ist, man komplett von diesen handgeschriebenen Thematiken wegkommt, Informationen immer verfügbar sind, ohne dass man durch 1000 verschiedene Applikationen sich klicken muss, dann hat man, glaube ich, einen so hohen Zufriedenheitsvorteil, dass in einer Branche, wo Personalwettbewerb eigentlich ja der absolute Haupt-Pain-Point für die meisten ist und ehrlicherweise da ja auch super viele Ressourcen reinfließen, monetär gesehen, dass andere dann wahrscheinlich schon alleine aus Personalmangel gar nicht mehr weitermachen können.
Ja, also sehe ich hundertprozentig genauso. Ich glaube, das ist ein Motor eben auch für die Personalakquise und ich kann es immer nur genau für meinen Geschäftsbereich beurteilen. Und wenn du sagst, wir sind da relativ weit vorne, dann freut mich das natürlich. Und den Eindruck habe ich aber auch, weil die Leute kriegen es irgendwie mit, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und haben dann auch Lust, bei uns eben tätig zu werden. Ne?
Wie habt ihr das denn in Braunschweig geschafft, dass, ich sag mal, das ist jetzt bloß so eine Kulturfrage, dass man das Thema so platzieren kann? Hattest du da die Unterstützung sozusagen der Geschäftsführung von Anfang an oder wie war so ein bisschen bei euch im Klinikum der Weg dahin, das auch auf diese strategische Stelle setzen zu können?
Ja. Also wichtig ist, glaube ich, dass ein CIO oder ein IT-Leiter tatsächlich auf der Management-Ebene gut agieren sollte. Und ich kann nur sagen, im SKBS ist es so, dass schon immer eigentlich diese ganzen IT-Themen gut nach vorne gebracht wurden, weil eben die Geschäftsführung dann Affinität und auch die Sinnhaftigkeit dieser Dinge für notwendig erachtet. Und wir haben fast immer die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, die es dafür dann auch braucht. Ja. Und ja, das ist toll und ich kann schon sagen, dass auf Management-Ebene wir da schon den Rücken frei gemacht bekommen, damit wir eben diese ganzen Verfahren auch umsetzen können. Und im Bereich künstliche Intelligenz renne ich bei jedem eigentlich damit jetzt eine offene Tür ein.
Sehr cool. Andreas, damit sind wir auch fast am Ende der Zeit schon angekommen. Die Zeit vergeht schnell. Zum Abschluss hätte ich noch mal eine Frage an dich. Und zwar, was für einen persönlichen Ratschlag würdest du anderen Kliniken, vor allem anderen CIOs, IT-Leitern im Krankenhaus geben, wenn es darum geht, das Thema voranzutreiben?
Ja, also wie gesagt, stellt euch dem Thema, greift es auf, nehmt es in die aktive Bearbeitung mit auf. Und es geht nicht darum, dass wir härter arbeiten. Dieser Spruch, work smarter, not harder, ist eben genau das, was ich mit KI umsetzen möchte. Diese ganzen wiederholenden Prozesse, wir haben es jetzt diskutiert, kann man über KI, glaube ich, sehr viel besser machen, als das im Moment ist. Worüber wir übrigens nicht gesprochen haben, ist, wir kriegen ja ein neues KISS. Und ich kann dir sagen, Teilnahmewettbewerb ist jetzt gerade abgeschlossen. Wir gehen jetzt in die Dialoggespräche. Riesenprojekt, Riesenvolumen, wird uns die nächsten 4 Jahre auch wahrscheinlich noch beschäftigen, der Umstieg. Und da ist KI natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Aber nochmal auch so als Tipp für die Kollegen, stellt euch dem Thema und schafft die Strukturen, die man aus meiner Sicht dafür auch braucht in den Unternehmen.
Andreas, ganz herzlichen Dank. Dann schön, dass du dabei warst.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gern. Und eine gute Rückreise nach Braunschweig.
Ja, danke schön, Max.
Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!